Bayern 2 Kulturwelt.
Wir schreiben Tag 3 in der neuen BGV-Zeitrechnung, also der Ära des bayerischen Genderverbots in Schulen, Universitäten und Behörden. Ja, warum eignet sich das Gender-Thema eigentlich so hervorragend für politische Kommunikation? Darüber reden wir gleich mit einem Diskurslinguisten. Außerdem, sie ist böse, irre, absurd und Birkenstockschuhe kommen auch noch drin vor. Friedefeld, die erste deutsche animierte Sitcom, ab morgen in der ARD-Mediathek. Wir sprechen gleich mit den Erfindern der Serie. Und dann erwartet uns eines der Schauspiel-Comebacks des Jahres. Nicolas Cage. Seine goldenen Oscar-Jahre sind lange her. Zuletzt war seine Berühmtheit auf ein Internet-Meme heruntergeschrumpft. Aber mit seinem neuen Film könnte er an alte Glanzzeiten anknüpfen. Dream-Szenario.
Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland.
Halt den Mund, oder wie der Engländer die Engländerin sagt, hold your tongue. So heißt irgendwie ganz passend zur Gender-Verbotsdebatte diese Nummer vom neuen Album der Wandering Hearts aus Großbritannien und ihrem dritten Album Mother. Die Gesellschaft für deutsche Sprache tut es, der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband tut es und der Rat für deutsche Rechtschreibung tut es, nämlich das bayerische Genderverbot in Schulen, Hochschulen und Behörden begrüßen. Ich wiederum begrüße jetzt am Telefon der Bayern 2 Kulturwelt den Diskurslinguisten Friedemann Vogel. Hallo Herr Vogel.
Schönen guten Tag.
Markus Söder sagt über das Genderverbot, es gehe auch darum, die Diskursräume in einer liberalen Gesellschaft offen zu halten. Auf diese Aussage haben Sie wiederum auf X, dem früheren Twitter, geschrieben: Respekt, den gedanklichen Knoten muss man erst einmal hinbekommen.
Ja, das war natürlich eine sehr spontane Reaktion. Für mich ist es ein sehr offensichtlicher Widerspruch. Die Bayerische Landesregierung argumentiert ja indirekt so ein bisschen damit, indem wir hier etwas verbieten, beziehungsweise gesetzlich regulieren, nehmen wir einen Teil, in dem Fall des sprachlichen Konfliktgegenstands, aus der Debatte heraus. Ja? Und dadurch schaffen wir mehr Freiheit für alle. Das ist natürlich ein Irrglaube. Man verlagert die Diskussion damit lediglich. Das mag auf anderen Feldern klappen, aber in dem Moment geht es ja tatsächlich um eine Diskussion, die ohnehin schon weit ins Private auch hineinreicht, auch wenn das Private hier nicht geregelt wird, aber es berührt es. Damit wird damit nicht sozusagen eine Diskussion beruhigt, sondern eher noch befördert.
Warum ist das Thema für die politische Kommunikation immer wieder so gefragt?
Ja, es ist in Anführungsstrichen spaltet auf eine symbolische Art und Weise den Diskurs. Also spaltet jetzt nicht in dem sonst üblichen Sinne, wie man in der Medienwelt findet, also dass wir in einer polarisierten Gesellschaft leben würden oder dergleichen, sondern über das Gendern, das ist schon zu pauschal gesagt, sogar über einzelne Varianten des Genderns definieren sich verschiedene soziale Gruppen und identifizieren sich sowohl nach innen als auch nach außen. Das ist das eine. Das heißt, es ist durchaus ein symbolträchtiges Thema, um das zu streiten, eben zugleich auch bedeutet, wer in der öffentlichen Diskussion auf welche Art und Weise sichtbar wird oder sichtbar werden darf. Und auf der anderen Seite spaltet es in Anführungsstrichen auch die großen Gruppen zwischen, könnte man sagen, den eher Konservativen und den Woken, wobei Woke für die einen ist es eher ein Fahnenwort, für die anderen ist es ein Stigmawort. Das sind zwei, könnte man sagen, größere Gruppen, über die soziale Repräsentation in der Öffentlichkeit verhandelt wird.
Was ist eigentlich dann von dem Einwand zu halten, dass alles sei nur Symbolpolitik, weil streng genommen wird sich jetzt nicht alles ändern. Also es beginnt jetzt in dem Sinn auch keine neue Zeitrechnung. Auf der anderen Seite kann ja sein, dass diese Art von Symbolpolitik ja auch einen Vorteil hat, einen Nutzen hat. Können Sie den erkennen?
Ja, also Symbolpolitik, damit meint man ja normalerweise umgangssprachlich eine Politik, die nicht tatsächlich politische Probleme löst, sondern Stellvertreterprobleme, könnte man sagen. Ich würde das Wort jetzt in dem Fall ein klein bisschen umdeuten und sagen, was hier jetzt gesetzlich geregelt wird, ja, das ist schon Symbolpolitik, aber in einem vielleicht etwas anderen Sinne. Ich würde drei verschiedene, könnte man sagen, Funktionen unterscheiden. Zum Ersten ist es im Grunde eine Art symbolische, nämlich eine zeichenhafte, ne, durch die Besetzung sprachlicher Zeichen. Es ist eine symbolische Klatsche für die rivalisierende politische Gruppe. Herr Söder und seine Partei können gegenüber anderen sagen, wir können das und wir machen das auch. Das führt zugleich zu einer zweiten Funktion. Diese Art Symbolpolitik ist, könnte man sagen, ein symbolischer Obolus für die eigene konservative Wählerschar, vorbei an den großen politischen Themen und Fragen, bei denen man vielleicht weniger Entgegenkommen zeigen kann oder will. Denken Sie an Themen wie Infrastruktur, Gesundheitsversorgung, bezahlbare Mieten und Ähnliches. Ne? Beim Thema Gendern oder geschlechtergerechte Sprache, da können alle mitdiskutieren. Es können alle sich betroffen fühlen, weil es geht um etwas, das sowohl in das höchst privat hineinreicht. Die Eingriffe dort, politische oder gesetzliche Eingriffe, haben relativ wenig Effekt im Vergleich etwa zu ja, gesundheits- oder sozialpolitischen Themen und Entscheidungen. Ja, und dann gibt es noch, würde ich sagen, eine dritte Funktion dieser, in Anführungsstrichen, Symbolpolitik. Und das ist Wahlwerbung. Ne? Die Wahlwerbung gegenüber jenen, die sich ja nicht über eine bildungsbürgerliche Moralzeichen identifizieren und die moralische Forderung nach einer geschlechtergerechten Sprache auch als illegitim ein- oder sogar als Übergriff in die eigene Sprach- und Lebenskultur versteht.
Wo ich im Umfeld, muss ich ganz kurz noch erzählen, gestern sehr kurios Besuch beim Friseur mit der Friseuse zum Sprechen über das Genderverbot gekommen. Sie sagt, sie möchte weiterhin Friseur genannt werden, weil sie zeigen möchte oder als Ausdruck dafür, ich bin genauso gut wie ein Mann.
Ja, aber das Beispiel zeigt doch sehr schön eben, dass durch die omnipräsente Diskussion über geschlechtergerechte Sprache, / Sprachformen, es gibt ja verschiedene Varianten, dass diese Diskussion oder dieses Feld im Grunde sich sehr gut anbietet, um andere Probleme zu diskutieren und aufzurufen, stellvertretend. Hier in dem Fall etwa die Würdigung von Arbeitsqualität im Vergleich in einem Team oder im Vergleich mit anderen Berufsgruppen und dergleichen. Daher sehe ich das eher konstruktiv, ne? Also gar nicht als Problem in erster Linie, sondern die Gesellschaft oder viele Gruppen greifen das Thema geschlechtergerechte Sprache auf und wenden es in, ja, könnte man sagen, in eine Politisierung des Alltags. Damit ist noch nie alles entschieden, sondern im Gegenteil, damit haben die Leute potenziell Anteil an politischer Debatte, an politischer Mitsprache. Und man wird sehen, wie das sich weiterentwickelt.
Herr Vogel, Sie sind Diskurslinguist. Ja. Stützen wir uns mal, nehmen wir mal nur den Linguisten. Wie halten Sie es denn?
Ich persönlich halte es so, dass ich also gendern, aber adressatenorientiert. Wenn ich wahrnehme, dass der Gegenüber, also mein Kommunikationspartner, meine Kommunikationspartnerin, auf eine bestimmte Genderform Wert legt und die nicht zugleich nicht zu Missverständnissen führt, je nach Sachverhalt, der gerade verhandelt wird, dann passe ich mich einfach an diese Genderform an, weil ich mich nicht über das Gendern persönlich oder politisch identifiziere. Mir geht es darum, dass die Kommunikation zwischen mir und der Kommunikationspartnerin, dem Kommunikationspartner gelingt. Und wenn dafür eine bestimmte Genderform notwendig ist, dann passe ich mich der Anwendungs- oder Schrägstrich adressatenorientiert an.
Das sagt der Diskurslinguist Friedemann Vogel in der Bayern 2 Kulturwelt. Herr Vogel, ich danke ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und schöne Grüße nach Ladenburg.
Ja, vielen Dank. Ihnen noch einen schönen Tag.
Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
1996, da erhielt Nicolas Cage für das Drogendrama Leaving Las Vegas den Oscar als bester Hauptdarsteller. Damals galt Cage als Star der Zukunft, exzentrisch, talentiert, ungemein intensiv. In der Folge wurde sein Name dann zum Synonym für Blockbuster-Erfolgsfilme mit ja hölzern klingenden deutschen Untertiteln und Subtiteln wie The Rock, Fels der Entscheidung oder Face Off, im Körper des Feindes. Das ist inzwischen auch lange her, die großen Rollen weit weg, und mit seinem letzten Film Massive Talent von 2023 bleibt Cage lediglich für eine ikonische Lachszene mit Filmpartner Pedro Pascal in Erinnerung, die die beiden zu einem Meme, einem Internet-Gag also, und damit auch so ein kleines bisschen zur Lachnummer machten. Doch 2024 ist alles plötzlich anders. Dank Dream Scenario, eine Horrorkomödie mit Nicolas Cage in der Hauptrolle, und Moritz Hohlfelder findet, der Film knallt.
Was für ein Beginn. Selten fängt ein Film so phänomenal an. Nicolas Cage, ein Biologieprofessor, steht in seinem herbstlichen Garten und rächt neben dem Swimmingpool das von den Bäumen herabgefallene Laub. Seine jüngste Tochter sitzt ein paar Meter weiter auf der Terrasse, als plötzlich die Glasplatte des Tisches neben ihr explodiert und sich in einen Scherbenhaufen verwandelt. Cage rächt unbeeindruckt weiter das Laub. Die Tochter entdeckt einen Schlüsselbund im zerborstenen Glas. Dann fällt aus dem Himmel plötzlich ein Schuh in den Pool und kurz danach ein ganzer Mann.
Dad?
It's okay, sweetie.
Entsetzt wendet sich die Tochter an ihren Vater, doch der sagt nur, alles gut, Süße.
Dad, help me! Dad, please help me! Please help me, please!
Dann setzt plötzlich die Schwerkraft aus, Blätter heben sich vom Boden und segeln durch die Luft, und die Tochter wird Richtung Himmel gezogen, während Cage immer noch dasteht und Laub hakt. Auflösung: Die Tochter hat alles geträumt. Sie erzählt davon am Frühstückstisch. Ihr Vater ist beunruhigt. Er fragt, warum habe ich nichts unternommen? Warum stehe ich immer nur rum in deinen Träumen? Es sei jetzt schon der dritte dieser Art gewesen.
It's like the third time now. Why am I always just standing there?
Realität und Traum verschwimmen ständig in diesem Film. Aber es wird noch verrückter. Denn immer mehr Menschen träumen von dem mittelmäßigen Biologieprofessor namens Paul, dessen Vorlesungen alles andere als packend sind und der mit seinem Outfit, grauer Bart, Halbglatze, schlapprige Polunde, eher wirkt wie ein prekärer Außenseiter und nicht wie ein halbwegs renommierter Wissenschaftler. Nicolas Cage spielt diesen unscheinbaren Mann mit der Intensität des Understatements, so, dass man sich zu Beginn schon mal kurz die Augen reibt und fragt, ob es sich wirklich um ihn handelt. Es sei vielleicht die persönlichste Rolle, die er je gespielt habe, erklärte Cage zum Filmstart, und eigentlich habe er kaum spielen müssen.
The whole thing is so bizarre.
So bizarre. So bizarre. My sister.
Das Dream-Szenario läuft bald aus dem Ruder. Paul Matthews wird zum Star. Leute, die ihn nicht kennen und ihn zuvor nie gesehen haben, träumen von ihm. Seine Biologievorlesungen werden zu Happenings, die Werbeindustrie fängt an, sich für ihn zu interessieren. Doch dann verändert sich die Dynamik, nämlich als immer mehr Menschen berichten, dass Paul plötzlich in ihren Träumen bedrohlich wirke und sogar brutale Morde begehe. Alles kippt. Aus Staunen, Ver- und Bewunderung werden Hass und Ablehnung.
But because people imagine I've done things. Is it really fair that I should be punished for that?
Der 1985 in Oslo geborene norwegische Filmregisseur Christopher Borgli, der auch fürs Drehbuch zuständig war, hatte eine kluge Horror-Tragikomödie über die Schattenseiten plötzlichen Ruhms inszeniert, über die Vermarktung von Prominenz, über die Mechanismen von sozialen Medien und Cancel Culture. Der von Nicolas Cage gespielte Paul Matthews geht durch die Hölle, dabei hat er gar nichts gemacht, er taucht ja nur in Träumen auf. Wieso und warum, das lässt der Film, dem gegen Ende ein bisschen die dramaturgische Puste ausgeht, offen. Jede Erklärung wäre nur banal. Sehenswert ist auf alle Fälle der unglaubliche Nicolas Cage, der beeindruckend einen Jedermann spielt, einen Menschen, der eigentlich die Öffentlichkeit scheut, aber trotzdem nach Anerkennung sucht. Ein bisschen wie jede und jeder von uns.
Ab heute in den Kinos Dream-Szenario von Christopher Borgli mit Nicolas Cage. Und wir legen gleich noch mit einem Serientipp nach. Friedefeld, eine neue Serie, die ab morgen in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Ich spreche gleich mit den Serienerfindern nach den Wandering Hearts. Ihre ersten beiden Alben landeten bereits auf Platz 1 der UK-Americana-Charts und auch Mother, das neue Album der Wandering Hearts, das morgen erscheint, könnte an diese Tradition anschließen. Tired heißt diese Nummer da. Das Album ist geprägt von den Erfahrungen der beiden Bandfrauen Tara und Chess, die kürzlich Mütter geworden sind. Gleich haben wir es 8.50 Uhr. Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt. Und vielleicht wird das hier ja auch Ihre neue Lieblingsserie. Meine ist es tatsächlich schon geworden. Hab die erste Staffel schon in einem Rutsch weggeschaut.
Hey Paul, willst du vielleicht auch mal ein bisschen treten?
Darf ich das überhaupt als männlicher Feminist?
Toll, rot, ja? Davon kriegen die Enten zwar Diabetes, Blähung und Potenzprobleme, aber okay.
Was denn? Ich meine, das machen doch alle so.
Genau das ist dein Problem. Wie kann dir die Welt nur so egal sein?
Die Welt ist mir nicht egal. Aber man muss ja nicht gleich auf alles verzichten.
Wow! Oh. Wo ist denn der Teich hin?
Das neue Paar einzigartige Turnschuhe haben oder das Klima retten? Was ist wichtiger? Und was für eine schöne Welt wäre das eigentlich, in der beides möglich zu sein scheint? Und damit herzlich willkommen in der Welt von Friedefeld, der ersten deutschen Animated Sitcom, ausgedacht vom BR und SWR. Und ich begrüße die Macher der Serie, Alfonso Maestro und Tillmann Orion Bremer.
Yay, hallo!
Yeah, hallo, freut uns bei euch zu sein.
Wo ist eigentlich Friedefeld genau?
Friedefeld ist ein sehr realer, fiktionaler Ort, somewhere in Ost, Nieder, West, Süd,
Hoch, Süd,
Deutschland.
Als ich das zum ersten Mal gehört habe, musste ich an Seinfeld denken. Da sind wir schon bei den ganzen Referenzen gelandet. Es ist aber ja keine reale Sitcom. Ich habe schon gesagt, es ist eine Animated Sitcom. Wer es anguckt, wird sich sehr erinnert fühlen an Serien wie Die Simpsons, Family Guy, South Park. Ich ganz besonders als großer Fan, BoJack Horseman. Ärgert Sie das dann jetzt erstmal, wenn ich gleich mal mit den amerikanischen Vorbildern so ums Eck geschossen komme?
Nee, das ist gar kein Ärgernis. Das ist ja, also die Simpsons wahrscheinlich war die erste große Liebe, oder?
Ja.
Bei dir?
Ja, jeden Tag, every day. Gotta do it every day. Das war die Part of Childhood, wie jeden Tag die Simpsons zu gucken. Und ja, BoJack Horseman sind wir auch beide riesengroße Fans.
Muss man dazu sagen, das ist nun wahrlich eine sehr absurde Welt, BoJack Horseman. Da wird ja der ganze Hollywood-Zirkus ein bisschen auf die Schippe genommen und das auch noch so übertrieben, dass der Hauptdarsteller ein Pferd ist. Wen wollen Sie denn dann eigentlich auf die Schippe nehmen bei dem Ganzen? Von der Autoindustrie bis hin zu Feelgood-Aktivismus, um die Welt zu retten, ist ja alles dabei. Da kriegt ja jeder seine comic-gezeichnete Watschen ab.
Oder wie Sie sagen, hoffentlich uns alle. Also der böse Autokonzern ist auch nur pass pro toto. Also es könnte auch ein anderes böses Unternehmen sein. Aber die Autowirtschaft ist halt ein gutes Beispiel. Das gut, funktioniert einfach gut als deutsches Unternehmen.
Darf ich vorstellen? Der neue Erupt X Zero mit Zero Emissionen. Zufrieden?
Ich will das ehrlich gesagt gar nicht wissen, aber wie funktioniert es genau mit den Null-Emissionen?
Lasst uns doch nicht in Details verlieren.
Alles klar.
Wunderbar.
Aber unsere Null-Emissionen gibt's ja nicht zum Nulltarif, oder?
Ja, erhöhen wir den Preis ein wenig.
Absolut. Gleichzeitig wäre es schön, die Produktionskosten etwas zu senken.
Auf was können wir bedenkenlos verzichten?
Airbags?
Das Autounternehmen heißt übrigens Giesel, das sich dann umbenennt, um ein moderner Tech-Konzern zu werden und nennt sich Giesel. Also es passiert der Konzern, Sie lachen schon, ich musste auch sehr, sehr lachen bei dieser großen, in dieser einen Episode. Es passiert ja nichts anderes, als dass der Schriftzug ein anderer ist und die Aktienkurse explodieren. Es ist absurd, aber könnte in echt wahrscheinlich auch so ein bisschen passiert sein schon, oder?
Ja, das ist dieses Rebranding, was wir einige Tech-Companies hin und wieder machen.
Wir denken uns einfach beim Schreiben, dass man der Realität nur kurz über die Schulter blicken muss und schon hat man eine Sitcom. Also die Welt ist schon absurd und funny, unfreiwillig funny manchmal genug. Und so ja, kommt eben das Rebranding von Giesel auf Giesel zustande.
Ist es dann so, dass Sie sich episodenweise dann vornehmen, okay, das Thema Greenwashing von Autokonzernen knüpfen wir uns mal vor oder absurde Bullshit-Jobs im Internet müssen jetzt drankommen? Ist das so ein bisschen so eine To-Do-Liste an zeitgeistigen Themen, die Sie da abarbeiten wollen?
Unsere Agenda war, offen zu bleiben und so eine Show über Everything zu machen, also im Kontrast zu Seinfeld, wo es angeblich um Nothing geht, im gesellschaftskritischen Sinne um alles. Aber wir vermischen das auch hoffentlich auf überraschende Wege mit den klitzekleinen Geschichten der Figuren.
Nicht jede Episode fängt immer zwangsweise mit einem großen Thema an. Es kann auch mit einem ganz kleinen Thema beginnen. Und dann kommt erst das große globale Ding dazu später.
Wenn wir mal ein bisschen Mäuschen spielen könnten und Ihnen beim Ausdenken dieser nun wirklich teilweise sehr absurden Stories zuschauen können. Was ich mal gehört habe, ist, dass der Erfinder von Rick and Morty sehr im halluzinogenen Materialbereich herumwildert, sagen wir es mal so, ehe er sich das immer ausgedacht hat. Wie ist es denn bei Ihnen? Reicht es Ihnen dann schon, dass Sie zu zweit so herumspinnen und sich aus dieser Comicsucht aus früheren Tagen und diese ganzen Vorbildserien aus den USA sich dann einfach nochmal was zusammenspinnen und das irgendwie auf deutsche Themen runterbrechen?
Ja, manch einer muss seiner Drogensucht nachgehen, um sich wohlzufühlen. Wir brauchen nur uns.
Oh, und was ist, es ist das war jetzt die korrekte Antwort, aber was, ist ganz, was ist wirklich?
Es ist ganz, ganz leicht, zu zweit zu arbeiten. Man kann sich immer aufeinander verlassen. Wenn zum Beispiel der andere das Wort Diphthong falsch ausspricht, ist der andere immer gleich zur Stelle. Also wir rauchen schon beim Schreiben, aber keine Drogen,
nee.
Kippen.
Genau. Da ist zum Beispiel auch diese Episode, die ich sehr, sehr liebe, ist, als der sehr wahnsinnige Bruder des Protagonisten, der Ludwig, der jede Folge eigentlich eine neue Idee hat, um an Geld zu kommen oder die Welt zu retten oder die Weltformel zu finden. Eine Episode verdient er Geld damit, dass er nicht Sex vor der Kamera im Internet macht, sondern er raucht ins Internet hinein. Und seine zahlungswilligen Kunden sind Menschen, die vom Rauchen loskommen wollen, aber quasi so eine Art Befriedigung sich holen, dass er für sie stellvertretend raucht in die Kamera auf sie zu, der Ludwig. Das ist ja fast schon krank, sich das auszudenken.
Ja, Raucher brauchen halt immer wieder neue Wege, um den Versuch nochmal zu starten, mit dem Rauchen aufzuhören. Die Formel von vorhin, also das Große mit dem Kleinen zu verbinden, das hängt irgendwie damit zusammen. Bei der Episode zum Beispiel ging es ja darum, dass das Autounternehmen weniger qualmt, so im bildlichen Sinne. Und da haben wir uns gefragt, was ist die banalste, kleinste, weirdeste Geschichte mit Rauchen, die man sich ausdenken kann, die irgendwie zusammenhängt mit Rauchen, Rauchen aufhören, qualmen, nicht mehr qualmen. Und dann kamen wir halt auf diese Ludwig-Story.
Mhm. Ja, und generell ist keine Idee zu weird und es gibt keine bad ideas, weil wir müssen ganz viel miteinander labern und sprechen. Und da fliegen allmögliche Ideen durch den Raum. Und the weirder they get, the better. Alles, aus allem könnte man theoretisch irgendwas machen.
Es gibt dann so Episoden, da geht es dann auch, also dieser Autokonzern, der Giesel heißt, wo es ja wirklich auch sehr böse wird. Es geht dann um die Ausbeutung von Rohstoffen, das Abkumpeln mit autokratischen Ländern. Darf man da eigentlich überhaupt noch Witze drüber machen?
Das ist das, glaube ich, was Alfonso vorhin meinte. Also das sind wirklich wie Wahrhaftigkeiten, Wahrheiten, die man aus der Zeitung rausreißen kann. Die Skandale von allen möglichen Firmen in anderen Ländern und die Ausbeutung, das ist wie alles da. Das ist der Joke. Also was heißt der Joke? Es ist tragisch natürlich.
Ja, es wäre skandalös, eigentlich nicht drüber zu reden.
Ja, ja.
Nicht drüber, also das drüber lachen ist ja auch eine Art, es ernst zu nehmen, indem man das diskutiert.
Sagen Alfonso Maestro und Tilman Orion Bremer, die Erfinder und Macher der ersten deutschen Animated Sitcom Friedefeld. Ab morgen in der ARD-Mediathek abrufbar und im BR-Fernsehen dann ab Ende April zu sehen. Mit dieser Empfehlung endet diese Ausgabe der Bayern 2 Kulturwelt. Fortsetzung dann morgen früh wieder um 8:30 Uhr. Bis dahin, gute Zeit wünscht Tobias Ruhland.